ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt ab, diese Woche mit Sina Kürz und mit Julia Nestern. Hallo Sina.
Hallo Julia.
Wir haben natürlich auch diese Woche wieder kuriose Meldungen aus der Wissenschaft dabei. Ich unter anderem beschäftige mich mit den dramatischen Folgen, die ein Sturm in Großbritannien für den Teekonsum haben kann.
Oh,
was hast du mitgebracht?
Ich habe mich ein bisschen mit Raumanzügen beschäftigt, denn es gab Wünsche, dass man da doch ein bisschen mehr Trinkwasser dabei haben sollte, wenn man auf großer Tour ist mit seinem Raumanzug außerhalb der Station. Genau, und jetzt müssen die ihren eigenen Urin trinken. Aber wie das gleich genau funktioniert. Ja, sehr schön.
Eine kulinarische Folge wird
genau,
das.
Eine kulinarische Folge. Aber zuerst mal, also es geht sehr viel um Mond, weil die Mondmissionen, die rücken ja immer näher, ne? Also dass wir endlich wieder auf den Mond zurückkommen. Und deswegen gibt es auch immer wieder jetzt so News, weil natürlich viel Planung dabei ist. So eine große News, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist, dass eine Höhle entdeckt wurde.
Klingt ein bisschen. Ein großes Loch, habe ich da gesehen.
Als wären Grundschüler irgendwie im Wald gewesen. Mama, Mama, wir haben eine Höhle entdeckt. Und nein, es war diesmal.
Nicht reingehen.
Genau. Wenn irgendwer sagt, komm mit in die Höhle, nicht reingehen, auf gar keinen Fall. Aber diese Höhle, da ist noch nicht viel passiert, da ist noch niemand drin. Da wollen wir aber vielleicht rein, denn Höhlen sind eine gute Idee, vielleicht ein guter Spot, um unsere Moonbase irgendwann mal aufzubauen. Und deswegen freuen sich immer alle bei der NASA und bei den Raumfahrtagenturen, wenn mal eine Höhle richtig entdeckt wurde und man weiß, okay, wie sieht's denn mit diesem Höhlensystem da innerhalb des Mondes eigentlich aus? Weißt du, warum es gut ist, warum wir in eine Höhle wollen? Warum die Menschen zurück in die Höhle wollen?
Ich habe neulich mich mit dem Mars beschäftigt und da ging es darum, dass wir kosmische Strahlung haben da draußen und das macht leider Krebs und ist ganz unangenehm. Und wenn wir aber genug Stein über uns hätten, dann wären wir möglicherweise von der kosmischen Strahlung wenigstens beim Schlafen geschützt, oder?
Ja, ja, das ist genau ist einer der Gründe, ne? Und das wäre auch ganz praktisch für den Mars, wie du sagst, da hat man genau dieselben Themen, ne? Kosmische Strahlung, unangenehm. Temperaturen sind auch ein bisschen krass auf dem Mond. Beim Mars ist es jetzt, glaube ich, nicht so ein krasser Unterschied.
Mars ist doch eher kühl, oder?
Der Mars ist eher kühl, aber beim Mond ist vor allem das Ding, dass du auch durch die fehlende Atmosphäre jetzt so einen krassen Unterschied hast, wenn die Sonne scheint, wenn sie nicht scheint. Also wie bei der ISS auch, wenn du da so einen Spacewalk machst, ne? Und die Sonne kommt, bam, in your face. Wenn die Sonne weg ist, ist es halt ultra kalt. Und auf dem Mond sind es dann.
Weißt du, wie warm es ist?
Auf dem Mond sind es so plus 130 Grad in der Sonne.
Ach, chillig.
Glaube ich. Okay. Und minus 170 ungefähr im Schatten. Also kannst auch wirklich so im Schatten stehen und dann in der Sonne.
Okay.
Und hast du diesen
Temperaturunterschied. Oder boiled.
Genau.
Frosted oder boiled. Okay.
Ja,
kann also sich ganz schnell entscheiden, ob du Tiefkühlpommes willst oder sie doch.
Ja, oder dann wieder Tiefkühlpommes willst, wenn sie dann. Ja, kannst du dann die ganze Zeit wechseln. Ja. Und es gibt auch so Mikrometeoriten, das ist auch so ein Ding, wenn du keine Atmosphäre hast. Ne? Das ist so ein kleines Meteoritensteinchen, das verbrennt halt nicht in der Atmosphäre, sondern ballert dir vielleicht in den Raumanzug kaputt. Also es gibt viele Gründe, warum die Menschheit zurück in die Höhle will, wenn sie auf den Mond kommt. Das ist auch irgendwie ein schönes Bildnis. Naja, und was man bisher wusste, um das einmal kurz zusammenzufassen, man wusste, dass es sehr wahrscheinlich so Höhlensysteme geben wird, denn der Mond hatte ja früher auch mal einen flüssigen Kern, ne? Das war ja auch mal so ein bisschen wabbeliger alles da, ne? Man sieht ja auch diese Mare, also wenn du den Mond anguckst, siehst du ja diese riesigen schwarzen Flecken, ne? Die entstammen ja auch daher, weil irgendwie so ein Meteorit oder so da mal reingepfeffert ist in der Frühphase und dann so ein bisschen Lava wieder hochgekommen ist. Ja, und so Höhlensysteme entstehen ja auch, wenn Lava unterhalb der Oberfläche irgendwie so lang fließt und dann oberhalb gerade so die Lava abkühlt, ne, dann hast du quasi so ein Tunnel bleibt dann übrig, wenn die Lava abgeflossen ist. Und solche Tunnel, die wollen wir halt gerne finden. Da kann halt so eine Decke einstürzen von so einem Tunnelsystem.
Auch
da hat man so eine Grube.
Ja,
aber das ist jetzt gut, weil diese Grube führt dann ja dazu, dass man sagt, ah, da könnte eine Höhle sein. So. Also man hat so kleine
so
Grubenlöcher.
Sozusagen.
Genau, und eine dieser Gruben, es gibt irgendwie 200 von diesen Gruben, hat man mittlerweile irgendwie kartografiert, sag ich mal. Und eine dieser Gruben hat sich jetzt eine Sonde ein bisschen genauer angeguckt, ein Orbiter, der um den Mond rumfliegt. Die hat einen Durchmesser von 100 Metern, diese Einbruchsgrube. Die ist im Meer der Ruhr. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist
das Meer der Ruhr?
Ja, es ist ganz, ganz süß, Julia. Ich finde all diese Meer der Ruhe, Meer der Stürme, das hat alles so Zelda-Vibes, weißt du, als wärst du irgendwie in so einer Mittelalterkarte irgendwie unterwegs.
Ja, oder halt so ein Spa-Bereich oder so ein weiß nicht, hier Ferienhaus, ich will sie die Marke nicht nennen, aber einfach so ein Angebot halt.
Ja, was du so in den Titel schreibst, ne? Gute Lage, mehr der Ruhe. Ja.
Ja.
Also es klingt auf jeden Fall schon sehr schön. Und ich finde insgesamt so, du hast ja gerade schon gesagt, es klingt so ein bisschen einladend, ne? Mehr der Ruhe, ne?
Ja.
Wie auf, als könnte man dann einen guten Urlaubsspot haben. Ich finde ja, dass der Mond, also es war immer so meine Vorstellung, wenn ich mir den Mond angucke, sieht irgendwie alles sehr lame aus, sieht alles sehr trocken aus, sehr eintönig so, ne? Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist eigentlich ganz schick da oben. Ist eigentlich ganz
schick.
Cool. Ja, also es gibt voll spannende Sachen zu entdecken auf dem Mond.
Okay, shoot.
Ja, deswegen habe ich jetzt hier eine kleine extra für Fakt ab Reisekatalog Geschichte für den Mond mehr überlegt.
Von Sina, okay.
Genau, wo man denn alles hin könnte, was man denn alles so sich anschauen könnte. Und wir fangen auch direkt bei dieser Grube an, von der wir gerade erzählt haben. Denn was die auch in diesem Artikel gesagt haben, ist, dass diese Grube 110 bis 170 Meter tief im Mond drin ist. Das heißt, du musst da erstmal absteigen. Und dann dachte ich, es ist ja so der Trendsportart überhaupt bouldern, oder? Man könnte so eine kleine Kletterreise machen in das Meer der
oder
Ruhe.
Oder so ein Erlebnisgutschein, ja. Mhm. Starten wir morgens, also erstmal Meer der Ruhe Frühstück, dann eine kleine Kletter-Experience runter. Okay, wie geht's weiter?
Genau, nee, also ich glaube, man klettert da die ganze Zeit einfach. Das war so meine Idee, ne? Es ist so Free-Climbing-Potenzial.
Okay. Okay. Mhm.
Aber ja, stimmt, man kann das natürlich auch ausweiten und irgendwie noch so ein bisschen im Meer der Ruhe noch so einen Sparbereich tatsächlich aufbauen irgendwo. Oder man klettert halt runter zum Sparbereich und baut irgendwie so eine Sauna da rein.
Über Saunen sprechen wir heute auch noch übrigens. Aber ja, gute Idee. Okay. Hast du noch weitere Urlaubsideen?
Ich habe noch ganz viele.
Wenn
du eher Bock hast auf Geschichte oder Kultur zum Beispiel, ist auch das Meer der Ruhe. Also erstmal für die, die sich nicht so gut auskennen auf der Mondkarte, das Meer der Ruhe ist, wenn du jetzt nachts auf den Vollmond guckst, ist es so oben rechts so ein bisschen, aber näher an der Mitte. Also wir sehen ja immer eine Seite vom Mond, immer die gleiche.
Ja.
Ne? Deswegen hat man eigentlich ein klares Bild. So, und oben hat man so diese schwarzen Flecken. Und oben rechts ist das Meer der Ruhe. Da sind auch die Apollo-Astronauten übrigens damals gelandet. Und deswegen, in der Tranquility Base wird das genannt, könnte man da einfach super Geschichtsstunde, Kultur machen. Also sich so ein bisschen umschauen. Da liegen jede Menge Experimente noch rum, die man sich angucken könnte. Vielleicht könnte man eine Führung machen.
Urinbeutel auch, ne?
Also was Menschen halt so hinterlassen. Aber auch Messinstrumente. So ein Laserreflektor zum Beispiel, mit dem du auch heute noch den Abstand zwischen Mond und Erde vermessen kannst. Du könntest ja dann sogar so ein interaktives Experiment machen und den Abstand zur Erde. Wie weit sind wir denn von unserem Zuhause gerade weg, ne? Könnte man eigentlich auch machen. Und mein Favorit ist eigentlich Bergsteigerurlaub, denn ich habe gelesen, dass der Montes Apenninus, der ist irgendwo auch so zwischen der Mitte, wenn du auf den Mond guckst, und oben, irgendwo so dazwischen.
Hm.
Das ist der größte Berg, glaube ich, also die größte Gebirgskette auf dem Mond. 5000 Meter hoch teilweise, 600 Kilometer lang.
Naja, Sauerstoff kann ja nicht knapp werden, wa?
Nee, das ist voll egal. Der ist von Anfang an knapp. Es gibt keinen Berg auf dem Mond, der schon mal bestiegen wurde. Bei jedem Mondberg könntest du Erstbesteiger sein. Und das finde ich eigentlich ganz geil.
Ja. Sina, kennst du diese Bilder von diesen Japan-Makaken, von den Affen, die sich in die Onsen setzen, in diese heißen Quellen?
Ja.
Du warst doch gerade in Japan.
Ja, ich war dieses Jahr in Tokio, ich hatte das Glück. Und ich wollte auch unbedingt zu so einer Quelle, aber ich war nur in einem normalen, mitten in Tokio Onsen, in einer normalen Sauna.
Also diese Affen sitzen auf jeden Fall mit knallrotem Gesicht im heißen Wasser. Und es sind aber nicht die einzigen Tiere, es gibt ja viele Tiere, die sich ein bisschen Spa gönnen. Australische Goldlaubfrösche sollen in die Sauna gehen, packen schön ihr kleines Handtuch ein, neuesten Fliegenaufguss und einmal durchatmen. So stelle ich mir das vor. Das schlagen auf jeden Fall Forschende aus Australien vor, dass sie es machen sollen.
Süß.
Erstmal, worum geht's? Ja, es geht um den gefährlichen Amphibienpilz, den Chytridpilz.
Okay.
Ich habe lange nach der Aussprache gesucht und hoffe, ich sage es richtig.
Chytrid, also H-Y-D-R-I-D.
Nee, C-H. Chytrid?
Chytrid.
Chytrid?
In Bayern sagt man
Chytrid?
In Bayern sagt man auf jeden Fall Chytrid.
Ja, genau. Naja, also ein Amphibienpilz, sage ich. Und mit dem ärgern wir, beziehungsweise Frösche, Kröten, Amphibien, sich schon Jahrzehnte mit rum. Seit 20 Jahren weiß man, dass dieser blöde Pilz eine der Hauptursachen fürs Amphibiensterben ist. 90 Arten sind schon ausgestorben wegen diesem blöden Pilz. Und also der ist schlimm, ne? Das ist tödlich für die ganzen Amphibien. Und Forschende engagieren sich deswegen sehr. Es gibt sehr engagierte und süße Rettungsaktionen. Auf Mallorca zum Beispiel haben Biologinnen und Biologen alle Kaulquappen der Mallorca-Geburtshelferkröte aus allen Tümpeln der hier Sierra Tramuntana oder wie das heißt, da eingefangen. Das ist auch der einzige Ort auf der Welt, wo es diese Kröte gibt. Dann haben sie aus den ganzen Tümpeln das Wasser abgelassen und die mit einem Fungizid ausgeschrubbt. Und das war eine unfassbar aufwendige Aktion, aber erfolgreich. Dieser Pilz wurde dann teilweise besiegt. Und jetzt ist eben Sauna die nächste Idee, um etwas gegen diesen Pilz zu machen.
Also wie machen die das denn? Wie groß ist denn dieser Tümpel? Also es wird ja jetzt nicht irgendwie so ein Vorgartenteich sein oder so.
Nee, das sind dann schon größere Tümpel.
Ach, ja. Scheiße. Das ist, ja, ein Herz für Tiere.
Ja, ein Herz
Extended.
Für Tiere. Ja. Ja, aber wir gehen weiter zu den Saunen, zu der nächsten Möglichkeit, um Amphibien vor diesem Pilz zu retten. Mhm. Und zwar hat ein Team von der University of Melbourne die Idee, wir bauen einfach Mini-Saunen, die verteilen wir in der freien Wildbahn und in denen sollen dann die Tiere, die kleinen Frösche, die Infektion selbst auskurieren, bei so angenehm 25 bis 40 Grad. Hm. Das mit dem Aufguss wird also schwierig. Also es ist nur so eine Wärmekammer, würde ich sagen. Und der Punkt ist ja, Amphibien lieben ja so 30 Grad, das ist eigentlich sehr warm oder noch ein bisschen wärmer. Mhm. Der Pilz liebt aber eher nur so 17 Grad und ab 28 Grad stirbt der. Das ist schon mal sehr gut.
Ach, das tötet dann ab, die Temperatur.
Okay. Ja, erübrigt sich das Problem in Australien dann nicht selbst, da ist doch immer sauheiß. Aber ja, vielleicht ist dann halt so Sommer, Winter, vielleicht ist das das Problem. Auf jeden Fall haben die es auch ausprobiert schon, ob die Amphibien das dann checken. Also du kannst ja nicht einfach das hinstellen und sagen, ja, also nicht für einen Menschen. Wir wissen ja, dass eine Sauna ist und gehen da rein. Checken das die Frösche? Ja, die Frösche checken das. Die haben in ein Gehege mit eben befallenen Fröschen, sag ich mal, so eine Art Mini-Gewächshaus reingepackt, also so ein kleines, ne, in dem es dann heiß wurde, und Ziegelstein reingemacht, in dem es dann auch warm war. Und die ganzen kranken Frösche haben sich tatsächlich von sich aus da reingesetzt, haben dann so mit ihren Köpfchen aus dem Ziegelstein rausgeguckt und haben sich da so eingemuckelt und konnten sich da von ihrem Pilz erholen. Und danach waren sie auch weniger anfällig für neue Infektionen. Es hat also erstmal funktioniert. Sie sagen jetzt, sie wissen nicht ganz, ob es für alle Amphibien funktioniert. Es gibt ja auch sehr große Amphibien oder ob alle so schlau sind oder die Sauna so zu schätzen wissen wie diese Frösche. Aber diese kleinen Saunen könnte man bauen, in der Wildnis verteilen und dann hat sich vielleicht ein ganz bisschen dieses Pilzproblem für die süßen kleinen Goldlaubfrösche in Australien erledigt.
Aber ist es wirklich so, wenn ich jetzt diese Ziegelsteinsauna irgendwo da in der Natur aufbaue, dass die Frösche sich dann da anstellen und sagen, ah cool, ich möchte auch gleich mal für 5 Minuten Wellness
meinen Pilz. Naja, sie haben es ja eben in diesem einen Gehege probiert.
Die sind von selber da reingeklettert?
Die sind von selber da rein. Also die checken schon, mir geht's nicht gut. Und die checken auch, okay, ich probiere es mal mit Wärme und dann geht es ihnen wahrscheinlich einfach besser und dann bleiben sie jetzt drin sitzen. Vielleicht erzählen sie sich auch gegenseitig, sagen, hä, oben links der Platz ist besonders gut. Oder das macht sie glücklich. Ich meine, keine Ahnung, bei diesen Primaten, ne, bei den Japan-Makaken, da wurde ja sogar nachgewiesen, dass es sie glücklich macht, also den Stress senkt, ne? Also da, wenn die in diesen Onsen sitzen, das Glukokortikoid, die Konzentration davon in ihrem Stuhl ist nämlich runtergegangen und das spricht für viel Stress und nach einem Onsenbesuch war es weniger. Und vielleicht ist es bei Fröschen ja auch, ne? Wenn dieser Pilz dann ein bisschen weniger wird, dann werden Glückshormone in dem kleinen Froschkörper ausgeschüttet und dann bleibt er da länger drin sitzen. Who knows?
Who knows? Aber ich finde die Idee süß, dass sie sich das gegenseitig weiter erzählen, so, also so irgendwie einfach erzählen, oh, ich habe so Probleme mit dieser Pilzinfektion, es geht einfach nicht weg, ich habe alles probiert und dann sagt der andere, ey, ich habe die Lösung für dich, ich war jetzt letztens hier in dieser Ziegelsteinsauna, 5 Minuten und der war weg, der Pilz, und der ist auch nicht wiedergekommen.
Richtige Rentnergespräche, ja. Ach, ich finde süß.
Also, und auch für alle da draußen, auch für die Nichtrentner, die uns zuhören, Sauna ist auch gut gegen Stressinfektionen bei uns. Menschen.
Bei uns.
Ja. Gönnt euch ein bisschen Wellness.
Sina, Eneas und ich, wir haben ja über die radioaktiven Nashornhörner gesprochen. Erinnerst du dich? Ich glaube, das war vor zwei Wochen.
Das war, damit die, damit man, wenn Wilderer so ein Nashorn dann abschlachten und das Nashorn mitnehmen, kann man das nachtracken, ne?
So genau, finden. Trick. Weil einfach an sämtlichen Flughäfen und Häfen der Welt einfach
klar ist das radioaktives Mensch, Zeug.
Genau, ja, richtig. Radioaktives Zeug, genau. Und Yannick hat sich bei uns gemeldet. Mhm. der hat übrigens einen witzigen Nachnamen, da kommt Witz drin vor, der hat mal ChatGPT gefragt für weitere Methoden, um Wilderei einzudämmen. Da kam vieles raus und die letzten zwei finden wir besonders gut, deswegen wollen wir sie auch mit euch teilen. Vielen Dank, Yannick, auf jeden Fall. Ihr könnt uns alle super gerne jederzeit Nachrichten schreiben, per WhatsApp, per Mail. Wir sind für euch erreichbar, auch auf Instagram. Und zwar einmal zeitgesteuerte Zersetzung. Eine biotechnologische Methode, bei der Nashornhörner nach einer bestimmten Zeit chemisch instabil werden und sich zersetzen. Wilder können sich nicht sicher sein, dass das Horn beim Verkauf noch intakt ist. Lustiger aber wiederum, Hornelektroschocks, Einbau von kleinen batteriebetriebenen Geräten in die Hörner, die bei Manipulation elektrische Schocks abgeben. Diese Geräte könnten Wildere abschrecken, wenn sie versuchen, das Horn zu entfernen. Oder ganz einfache Lösung, virtuelle Nashörner erstellen von realistisch wirkenden virtuellen Nashörnern die Wilderer in die Irre führen und in Gebiete locken, in denen sie leichter gefasst werden können. Ich lieb's.
Das ist die beste Idee. Die ist aber auch ein bisschen creepy.
Auch ein bisschen creepy.
Ist ein bisschen creepy, weil wenn die KI vorschlägt, dass man virtuelle Nashörner sich ausdenkt und damit Menschen irgendwie übers Ohr hauen kann, dann weiß die KI ja, dass man vielleicht mit virtuellen Sachen, egal, wir wollen nicht dahin, alles gut.
Ja. Aber im Fall von Wilderern finde ich das eine sehr gute Idee. Ja. Danke, Yannick, für diese Vorschläge.
Danke dir. Wir hatten schon vor einiger Zeit, Julia, vielleicht erinnerst du dich mal, über die Stillsuits, diese Anzüge aus Dune gesprochen, die die Fremen tragen. Mhm. Weil Wasser ja so ein kostbarer Stoff ist auf dem Planeten Dune und man deswegen einen Anzug trägt, der auch die eigenen Körperflüssigkeiten instant recycelt. Wir hatten da vom YouTuber Hexmith Industries erzählt, die versucht haben, an einem Tag diesen Anzug so close wie möglich nachzubauen. Es hat auch mehr oder weniger gut geklappt. Wir verlinken euch das in den Shownotes, die Folge. Auf jeden Fall, jetzt sind auch die richtigen, echten ForscherInnen auf die Idee gekommen, haben irgendwie Dune geschaut und sich inspirieren lassen. Ein Wasseraufbereitungssystem im Raumanzug für die künftigen Raumanzüge für den Mondmissionen und so einzubauen, was den Urin bis zu 85% recycelt und der dann getrunken werden kann. Das
okay, Ziel. Aber also bei diesem Stillsuit, über den wir schon mal gesprochen haben, da lief ja praktisch das alles in die Gummistiefel, wurde da gesammelt und dann aufbereitet. Ist das jetzt bei diesem Entwurf ähnlich?
Das ist jetzt besser.
Besser, schön.
Das ist ein großer Unterschied. Ja, weil wir wollen nicht in Stiefeln rumlaufen, in denen unser eigener Urin und Schweiß irgendwie drin ist. Das wollen wir nicht. Das hatten wir angemerkt, dass das eine schlechte Idee ist. Und genau, das machen die jetzt von der Cornell University in New York. Die haben da eine andere Idee. Da wird es direkt unten an den Genitalien erstmal alles eingefangen. Also du pinkelst hier nicht in die Hose und es läuft runter, sondern es gibt ein extra Silikon für so ein Auffangding aus Silikon, wo der Urin dann reingefangen wird. Ich sehr, sehr happy übrigens. Es gibt einen Silikonbehälter für Männer und auch einen für Frauen, weil das war das Erste, was ich gedacht habe. Okay, wie sieht der aus und gibt es unterschiedliche? Weil, wer es noch nicht wusste, unterhalb der Gürtellinie sehen Männer und Frauen unterschiedlich aus und pinkeln auch unterschiedlich.
So. Ja, logisch, ja.
Ja, also deswegen wird das da gesammelt und dann gibt es so eine Art Unterdruckpumpe, die den Urin dann abzieht sozusagen. Es gibt so einen Feuchtigkeitssensor, der springt dann an und setzt diese Unterdruckpumpe in Bewegung und dann läuft das Ganze einmal ab. Und dann gibt es ein kleines Zwei-Filter-System. Das Ganze wird so in einen Rucksack sozusagen reingeleitet, der Urin. Also du trägst so einen Rucksack, wo das alles dann aufbereitet wird. Und da ist so ein Zwei-Filter-System drin. Dann wird das Wasser so osmosemäßig erstmal in so eine Salzlösung reingezogen. Das Wasser vom Urin, also wird sozusagen getrennt. Und diese Flüssigkeit wird dann nochmal von der Salzlösung gefiltert und dann hast du Trinkwasser. Geht also eigentlich sogar relativ schnell und das ist auch sehr, sehr ähnlich, wie man jetzt auch Wasser beim Camping oder so ein bisschen aufbereiten kann. Also so ähnlich gebaut. Dieser Rucksack, den du dann auf dem Rücken hast, der wiegt eigentlich 8 Kilo. Mhm. Auf dem Mond ist es jetzt nicht so problematisch oder in Schwerelosigkeit generell. Also auf dem Mond habe ich mal gerechnet, müsste dann irgendwie so 1,3 Kilo sein, ne?
Ja, entspannt.
Kein Problem. Der braucht ein bisschen Strom. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ansonsten haben sie noch den Vorschlag, dass sie vielleicht dieses Trinkwasser dann noch irgendwie mit so Elektrolyten oder irgendwelchen Nährstoffen oder so anreichern können. Ja. Ich wäre dafür, dass man vielleicht noch ein bisschen so eine Art Sirup oder so vielleicht mit einführen kann.
Ja, ein paar Geschmacks.
Ja, weil, also ich weiß nicht, ich habe mich auch gefragt, ist das vielleicht warm, das Wasser, was dann da rauskommt? Also es ist ja schon so, ich meine, ich habe jetzt hier ein Glas Leitungswasser stehen und wir wissen alle, woher dieses Leitungswasser kommt, so, ne? Aber wenn es so...
Das ist wenigstens kühl, ja.
Ja, und wenn es dann direkt irgendwie... Ich habe mich auch gefragt, was ist, wenn der Strom, also nicht funktioniert, dieses Stromaggregat oder so, was passiert dann? Ziehe ich dann durch meinen Strohhalm salzgelösten Urin?
Nee, aber dann springt ja auch schon dieser Flüssigkeitsdetektor gar nicht an und der Unterdruck, oder? Dann ist doch wieder alles in deinen
Das stimmt, das kann sein.
Aber wie ist denn das im Moment, wenn eine Astronautin oder ein Astronaut pipi muss?
Ja, die haben
Windeln an.
Die haben eine Windel an, genau. Oder der fanciere Begriff ist Maximum Absorbency Garment.
Okay.
Das klingt ein bisschen besser.
Auch wenn ihr Babys zu Hause habt, einfach mal, macht es euch kompliziert, sagt, reich mir mal ein Maximum Absorbent Garment drüber.
Schatz, kannst du mal der Kleinen das Maximum Absorbency Garment wechseln? Sie braucht ein neues. Ja, also ist im Moment auch nicht so geil. Also diese Windel hört man immer wieder, die AstronautInnen tragen, die ist einfach scheiße. Also die klappt nicht so gut. Es ist ja meistens so ein Spacewalk so 6-8 Stunden lang. Mhm. Der Anzug hat wohl eine Kapazität für 1,2 Liter Urin und was auch immer noch so aus dir rauskommt. Schweiß, Fäkalien, Blut. Also es kann alles da irgendwie aufgehauen. Oder es sind 2 Liter, sorry, 2 Liter ist sogar die Kapazität. Und es zieht auch so Feuchtigkeit ein, sodass wenn du dann sozusagen dir in diese Hose reingepinkelt hast, dass es dann trotzdem irgendwie trocken bleibt. Ne? Weil das ist ja wirklich das Ätzendste. Aber es gibt immer wieder irgendwie Beschwerden, es gibt trotzdem irgendwie Geruchsprobleme. Ja. Es scheint auch nicht wirklich dicht zu sein. Es ist halt einfach so, wenn Menschen sich bewegen und so. Ne? Das heißt, irgendwie geht immer irgendwie was raus. Ne? Und ich habe auch gelesen, dass die AstronautInnen wirklich auch extra vor ihrem Spacewalk ein paar Tage vorher weniger essen, dass sie sich extra so eine klare Diät irgendwie zusammenbauen, damit sie nicht da reinkacken. Keiner will in dieses Ding reinkacken. Es ist einfach, es ist einfach ätzend. Ja.
Dabei ist die Kulinarik da ja eh schon nicht so geil. Und wenn du sogar noch irgendwie auf was verzichtest oder so, das ist wirklich entbehrungsreich.
Ist gar nicht so schlecht mittlerweile, aber es ist natürlich immer noch kein Luxusurlaub. Aber es ist halt echt ein Problem, weil du hast 1 Liter Flüssigkeit zum Trinken bei so einem Spacewalk. Ja. Wenn du 8 Stunden da unterwegs bist und es ist ja sau anstrengend, das reicht einfach nicht. Und wenn man jetzt annimmt, dass die Leute ja, ich meine, die sind ja die ganze Zeit an der Station entlang. Wenn du ja irgendwann auf dem Mond rumtanzt, dann machst du ja auch mal irgendwie einen etwas längeren Ausflug. Und die haben wirklich auch in dieses Technology Paper da reingebackt, wenn irgendwie das Space-Auto da irgendwie, der Mondrover oder so, weiß nicht, einen Reifenpanne hat oder wie auch immer man das nennen kann und du musst den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Also scheiß auf 1/6 Schwerkraft, das ist ja trotzdem sau anstrengend. Du brauchst mehr Flüssigkeit und das ist der Grund, warum die jetzt halt sowas bauen. Ja, ist also eigentlich gut.
Ja, okay.
Ich hoffe nur, dass es irgendwie gekühlt da ankommt.
Ja, also so ein paar Eiswürfel und so ein bisschen Geschmack wären schon.
Ja, Geschmack, das kann nicht so schwer sein. Kannst du doch irgendwo einbauen, dass es nochmal irgendwie so durch so eine Zuckerlösung oder so durchgeht, oder?
Von dem, was unten rauskommt, zu dem, was oben reingekippt wird. Es ist wirklich dramatisch, was ein Forschungsteam herausgefunden hat in Großbritannien. Der Sturm Kieran, der ist letzten Herbst am 2. November über den Süden von Großbritannien gezogen und der war schuld daran, dass Millionen von Britinnen und Briten um ihre schöne, leckere Tasse Tee gebracht wurden.
Okay, ja, warum?
Also, erstmal sind wirklich Millionen von Britinnen und Briten. 30% der Menschen leben in diesem Bereich in Großbritannien. Und Meteorologinnen und Meteorologen der Universität Reading, die haben Teewasser erforscht und im Journal Weather veröffentlicht, natürlich. Und hier werden meine Leidenschaften Kulinarik als Kulturwissenschaftlerin und Gewitter als Privatperson kombiniert. Ich liebe es sehr. Dieser Kieran hat nämlich einen rekordverdächtigen Tiefdruck mitgebracht. Und wir wissen doch, der Luftdruck beeinflusst den Siedepunkt von Wasser.
Ja.
Und der Siedepunkt für Wasser war unter den entscheidenden 100 Grad Celsius für eine ordentliche Tasse Tee. Teilweise leicht unter 98 Grad, was fatal ist. Und dann war das auch noch während der Frühstückszeit. Also schlimmer kann es ja wirklich nicht kommen. Wie wurde das Ganze gemessen? Einer dieser Meteorologen hat sich seinen Wasserkocher und Thermometer geschnappt an diesem Tag und tatsächlich einfach gemessen. Aber ich finde es auch schön, ne? Also so ein Kettle, also ne, diese, die unten so flach sind, dann wie so eine Teekanne aussehen, vorne so ein Sprout haben, also ein Ausguss. Ne? Damit hat er das gemessen, vorne in diesen Ausguss das Thermometer reingestopft. Und in dieser Studie steht auch drin, also in dem Paper, ja, also man muss schon sagen, dass die Messmethode natürlich nicht so ideal ist, wenn man das einfach mit so einem normalen Wasserkocher macht. Weil da, wo man die Temperatur nimmt, das ist ja nicht da, wo unten das Wasser anfängt zu kochen. Also sie sind sich dieser dubiosen Messmethode schon bewusst ein bisschen, aber sie haben natürlich auch ein bisschen rumgerechnet und das Ganze auch auf Karten gelegt. Also in Großbritannien gibt es jetzt nicht nur eine Regenradarkarte oder eine Wolkenradarkarte oder eine Sturmradarkarte oder eine Blitzradarkarte. Nein, es gibt jetzt auch eine Boiling Point des Wasserskrater, haben sie dafür extra
Das ist jetzt das, was danach passiert ist. Sowas haben die jetzt entwickelt.
Ja, was heißt entwickelt? Aber sie haben es für diese Studie jetzt gemacht. Ne? Sie haben das schöne Karte und es ist wirklich lustig. Also du hast die Oxford Reading on London und du siehst dann, ne, wo um 7 Uhr morgens dann welche Boiling Point war. Also wir haben hier durchaus einen Punkt, wo auch nur 97,5 Grad erreicht wurden. Das ist natürlich schlimm, ja. Und teilweise war es dann auch wieder bei 99. Dann um 12 Uhr konntest du schon wieder einen ordentlicheren Tee trinken. Es ist wirklich wahnsinnig süß. Die Briten sind einfach, ich liebe es. Es ist hilarious.
Aber ist es, also ich weiß, dass auf meiner Teepackung immer steht, dass es wichtig ist, dass das Wasser auf 100 Grad erhitzt wird und ich dann erst den Tee trinken darf. Aber woran liegt das? Ist das jetzt wichtig, weil man dann irgendwelche Bakterien abtötet ab 100 Grad oder hat es wirklich mit dem Geschmack zu tun und ist der Tee absolut ungenießbar, wenn es bei 97,5 Grad halt schon angefangen hat zu kochen?
Das habe ich mich auch gefragt. Wie schlimm ist es wirklich?
Was Wie schlimm ist es wirklich? Sind wir jetzt mal bitte, kommen wir mal alle wieder auf
so,
den Teppich.
Als Deutsche müssen wir fragen, also sorry, werd mal nicht verrückt hier mit eurer Wasserkochtemperatur. Also, unter 98 Grad, das wurde auch mit einer Studie belegt, das haben aber in dem Fall Menschen aus Spanien in Granada nochmal untersucht, 2018. Unter 98 Grad wird es kritisch. Am besten ist eine Wassertemperatur zwischen 98 und 100 Grad, damit der volle Geschmack aus den Blättern, genauer gesagt die Tannine, raus extrahiert werden können. Also daran liegt es. Die Löslichkeit ist die Frage. Und in dem Paper haben sie jetzt geschrieben, das Dramatische war halt, dass 30 Millionen Britinnen und Briten einen slightly less flavorful Tea hatten morgens. Ich glaube, damit können wir reden.
Da ist Großbritannien direkt noch grauer, als es eh schon ist.
Ja, Großbritannien wurde noch grauer. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, aber wenn das Wasser schneller kocht, spart das nicht Energie? Weil wir wissen ja, eine der größten Energieverschwendungen in Großbritannien ist gekochtes, aber nicht getrunkenes Wasser. Da gibt es diese Untersuchung, vom Department for Business Energy and Industrial Strategy in Großbritannien. Mhm. Die haben herausgefunden, dass Teetrinker immer Schnitt doppelt so viel Wasser erhitzen, wie sie brauchen. Und das heißt, in England, keine Ahnung, 70 Millionen Liter Wasser unnötig gekocht jeden Tag. Das entspricht einem Energieverbrauch von 1,2 Millionen Haushalt durch Wasserkochen, was da verschwendet wird. Und jetzt ist halt die Frage, wenn man sagt, okay, von 20 auf 98 Grad erhitzen, bis es kocht, oder von 20 Grad so eine Raumtemperatur auf 100 Grad, wie viel Prozent Energie spart das? 1%. Und die haben auch geguckt, konnte man das denn im Energienetz ablesen, im Stromnetz? Und es gibt tatsächlich so einen kleinen Dip, aber sie sagen dann auch, also ja, um 7 Uhr morgens gab es so einen kleinen Dip, aber wir können natürlich nicht 100% sagen, ob es davon kam. Es gab auch ganz viele andere Sachen, die so einen Stromdip beeinflussen können, aber sie sind wirklich der Sache auf den Grund gegangen. Ich liebe es.
Ich finde es auch süß, dass sie da so ein Effort reinpacken und sich damit so hart beschäftigen. Ja. Es motiviert auch, ne, wenn einem das so teuer und lieb ist, der gute Tee.
Ja, also und der Super-GAU für die ist wahrscheinlich dann irgendwie auf der Zugspitze bei Sturm Tee trinken. Das ist also wahrscheinlich eine kulinarische Frechheit einfach nur. Weil ne, die Höhe macht ja auch was. Ich glaube, pro 300 Meter sinkt der Siedepunkt nochmal um Grad. Also niemals auf der Zugspitze bei Sturm im Tiefdruckgebiet Tee trinken, Leute. Tut es euch nicht an.
Als Brite. Das Bier schmeckt übrigens nach wie vor normal. Ich trinke sehr, sehr gerne Eistee in letzter Zeit.
Weil
es hier
auch
so schön warm ist. Und es ist auch völlig egal, ob gerade Sturm ist oder ob gerade gerade warm ist oder wie auch immer die Druckverhältnisse gerade draußen sind. Ich bin mit Eistee sehr, sehr happy.
Ja, mag ich auch sehr gerne. Leute, also lasst euch euren Eistee schmecken. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Hi, ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Was ist richtig geil?
Was nervt?
Und ist Ostdeutschland wirklich so Lostdeutschland?
Club, einfach nur Club. Man, da hast du dich immer abgeschossen. Juppies hießen die, Juppies. So eine kleine Erdbeerschnäpse, konntest du dann mal trinken.
Also am Anfang war ich wirklich nur die, die da stand und herzlich willkommen bei Halle Pizza. Und dann musste ich in den Puff liefern.
Wirklich?
Ja.
Wir sprechen mit Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde oder mit Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera. Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof.
OKF, Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.